Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur mit Massimo Majo.
Herzlich willkommen. Eine Melodie, die jeder kennt, Bella Ciao, auf Persisch ist das, berühmtes italienisches Partisanenlied, hier gesungen von Behin und Samin Boluri und auch von vielen anderen mehr in diesen Wochen. Das ist nämlich ein Lied, das die aktuellen Proteste im Iran gerade begleitet, und es ist lange nicht das einzige Lied. Wir sprechen gleich über verschiedene Musiken, verschiedene Songs, die im Iran gerade viel zu hören sind und was diese für die Proteste bedeuten. Das machen wir hier im Kompressor in Deutschlandfunk Kultur. Schön, dass Sie mit dabei sind. Die Proteste im Iran, die kriegen wir hier ja vor allem durch die unzähligen Videos mit, die durchs Netz gehen. Videos von Menschenmassen, von jungen Studierenden, die sich gegen das repressive Regime auflehnen, gegen die repressive Kleiderordnung. Und immer wieder kriegen wir das auch durch Musikvideos mit. In den letzten Tagen ist folgender Song hier viral gegangen. Der heißt Für die Freiheit. Und der Text, der besteht aus Tweets von Demonstranten. Und dieser Song, der hat in wenigen Tagen vielen Millionen Klicks bekommen.
ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمن
Für die Freiheit von Shervin Hajipur. Shervin Hajipur wurde festgenommen für diesen Song, mittlerweile ist aber wieder frei. Und was dieses Lied und was auch andere Lieder über die Proteste im Iran erzählen, was sie bedeuten, darüber spreche ich jetzt. Und zwar mit Mina Kani, Schriftstellerin und Tänzerin, lebt in Berlin und ist im ständigen Austausch mit Menschen im Iran. Hallo Frau Kani.
Schönen guten Tag.
Dieser Song hier von Shervin Hajipur, wie würden Sie das zusammenfassen? Was macht ihn so besonders? Wieso wird er so viel geteilt?
Ja, ich glaube, er hat auf jeden Fall einen Nerv getroffen. Und zwar, das war, als die Proteste gerade losgegangen sind im Iran, gab es ja einen Trend auf Twitter, auf Farsi, und zwar, dass Menschen, Protestierende, aber auch Menschen, die im Exil leben, quasi sich artikuliert haben darüber, warum sie diese Proteste unterstützen. Mhm. Und zwar, sie haben alle mit diese Baroye für angefangen. Mhm. Diese Tweets wurden alle mit diese für angefangen. Und ja, da hat quasi eine Sammlung draus gemacht, so wenig wie möglich, die auch bearbeitet. Also hat es so zusammengefasst, dass sie auch so musikalisch gut zueinander passen, ohne dass er viel da umformuliert und so weiter und so fort. Und ich glaube, das hat schon auf jeden Fall dafür gesorgt, dass es so viral gegangen ist.
Also das ist quasi wie so ein kollektiver Song. Also der nimmt verschiedene Tweets von verschiedenen Menschen. Wir haben es gehört, es klingt ja relativ weich, klingt jetzt nicht unbedingt wie so ein kraftvoller Protestsong oder so, sind aber hochpolitische Tweets. Wie sehen Sie das? Passt das für Sie zusammen?
Ja, das ist auch ein bisschen, glaube ich, eine Stimmung von Trauer gewesen, weil auch, also es kocht natürlich die Wut die ganze Zeit, aber es ist auch sehr viel Trauer drin, weil der Ausgangspunkt der Proteste auf jeden Fall eine traurige Fall gewesen ist von Gina Amini. Und allgemein, dass es halt auch Menschen im Iran, schon was die Depression betrifft, auch schon sehr davon betroffen sind.
Ja. Sie haben im Vorgespräch auch gesagt, dass Sie den Song aber nicht nur unterstützen oder Sie den auch irgendwie kritisch sehen können, weil da vielleicht auch Tweets zitiert werden, die da vielleicht gar nicht reinpassen, oder wie haben Sie das genau gemeint?
Genau, also es ist ja die gängigste Parole, diese Proteste im Moment ist ja Xinjiang Azadi, Sansendigi Azadi, Frau Leben Freiheit. Und dann gab es halt Versuche, eine Parallele dazu dann zu kreieren, so von der männlichen Seite, Das war ein sehr schwacher Versuch, wurde auch kritisiert und so weiter und so fort, aber wurde halt von ihm auch dann wieder in dem Song aufgenommen. Auch die, zum Beispiel die Queer-Gesellschaft kommt nicht so besonders vor. Mhm. Auf jeden Fall, es gibt schon da auch Kritik, die ich auch mitgehen kann. Nichtsdestotrotz ist es schon sehr erfolgreich. Mhm.
Sie haben aber auch noch einen anderen Song mitgebracht, der vielleicht weniger viel geteilt wird, aber dennoch auch geteilt wird und der vielleicht ein bisschen mehr noch das einfängt, was Sie selbst auch quasi, wofür Sie selbst auch stehen. Das ist ein Lied der Gerechtigkeit und wir hören mal rein. Also wir hören den Unterschied auf jeden Fall, natürlich ganz andere Anmutung, kraftvoller. Was würden Sie denn sagen, was unterscheidet diesen Song? Was macht er für Sie, den Song für Sie besonders gut, besonders passend?
Das ist ja quasi das feministische Lied der Iranerin in den letzten Jahrzehnten gewesen und auch von Feministinnen geschrieben, von denen gesungen und so weiter und so fort. Und auch auf der Straße mal gesungen. In den letzten Jahren war es ja die Situation im Iran nicht so, dass das Frauenkollektiv so viele Beiladen des zweiten Protesten auch über Hijab sprechen konnten. Also wurde das Lied vielleicht nicht so bekannt, aber in feministischen Kreisen, in frauenaktivistischen Kreisen, in queeren Kreisen ist das Lied schon sehr, sehr berühmt. Und jetzt wurde neue gesungen. Sie haben jetzt die neue Version abgespielt. Das ist, das zeigt schon, dass es jetzt aufkommt.
Also das ja, halt, ja, dass es da auch eine neue Bewegung gibt sozusagen, genau, genau. Und dass es nochmal anders akzeptiert wird. Wie nehmen Sie das denn wahr aus der Distanz? Ich meine, Sie sind jetzt hier, Sie sind in Teheran geboren, wenn ich richtig weiß, leben seit einigen Jahren in Berlin. Wie nehmen Sie das wahr, wenn Sie aus der Distanz in den Iran schauen, was da gerade passiert? Was macht das mit Ihnen?
Ja, es ist schon auf jeden Fall ein emotionaler Druck, weil man will ja auch da sein. Und zwar, ich kann ja nicht zurück, weil ich schon über die politische Lage im Iran berichtet habe. Und zwar sowohl auf Farsi als auch in Deutsch. Und das ist halt einerseits ein sehr, sehr emotionaler Druck, was da quasi, man muss das aushalten. Das ist aber auch auf der anderen Seite eine sehr große Verantwortung, weil man muss ja auch so ein bisschen diese Schlüsselfigurrolle dann einnehmen und auch Sachen übersetzen und auch versuchen, so ein bisschen der deutschen Öffentlichkeit auch darüber berichten, was man ja von Kontakten mitbekommt. Das erwarten die Leute auch von da aus. Und sie erwarten auch, dass wir uns zusammenreißen, weil sie auch mehr Druck da im Iran aushalten müssen. Also versuche ich das.
Ja, dem gerecht zu werden. Ich meine, Sie haben es jetzt gerade so, wie Sie beschrieben haben, klingt es ja auch hoffnungsvoll. Sie sagen, hier wird nochmal was neu gesehen, die Bewegung wird stärker. Haben Sie denn insgesamt, sind Sie da eher hoffnungsvoll oder sind Sie sorgenvoll, was eben den Umgang mit den Protesten angeht, dieses harte Durchgreifen? Wie nehmen Sie das wahr?
Das harte Durchgreifen, das kennen wir. Also es passiert jedes Mal. Aber diesmal ist wirklich anders, weil unterschiedliche soziale Fragen auf der Straße quasi artikuliert werden von unterschiedlichen sozialen Gruppen. Und auch, dass das eigentliche Thema, und zwar auch diese Genderspaltung, worauf ja auch der Islamische Staat quasi gebaut wurde, thematisiert wird, und zwar auf der Straße, und sowohl inhaltlich als auch was die Form betrifft. Mhm. So, das gibt mir natürlich Hoffnung, ja, auf jeden Fall.
Die Schriftstellerin und Tänzerin Mina Kani über Musik und die Proteste im Iran. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Das Lesen der anderen.
Wir lesen, was andere so schreiben in der Kulturwelt und wir lesen so ein bisschen was Ekliges jetzt. Das soll auch eklig sein, weil Ekel und Lust, die sind ziemlich eng miteinander verbunden. Das sagt zumindest die neue Ausgabe des Erotikmagazins Flut, Magazin für zeitgenössische Erotik, so nennt es sich. Das kommt einmal im Jahr raus mit einer neuen Ausgabe und diese neue Ausgabe, die ist schon auch ein bisschen herausfordernd, zumindest für ein Erotikmagazin. Warum sich das aber lohnt und warum das sogar vielleicht unser allgemeines Miteinander verbessern kann, sich ein bisschen mit Ekel und Lust zu befassen, darüber spreche ich jetzt mit Franziska Schaden, eine der Herausgeberinnen. Hallo, Frau Schaden.
Hallo, schön, dass ich da sein darf. Danke.
Ihr Magazin steckt voll mit Bildern, die viele Leute wahrscheinlich als eklig empfinden werden. Auf dem Cover zum Beispiel, da ist eine Großaufnahme, eine behaarte Körperöffnung zu sehen und die hat offensichtlich irgendeine Infektion. Das ist so eine Rötung in Nahaufnahme. Das löst bei den meisten Menschen wahrscheinlich keine Lust aus, aber sie sagen, Lust und Ekel, das ist eng miteinander verbunden. Wieso ist es denn wichtig, dass wir uns solche Bilder anschauen?
Ja, Tatsache, das ist sicher ein eher ungewöhnliches Thema oder was ja jetzt nicht so leicht zu genießen ist wie manch andere Erotik- oder Pornohefte. Aber wir vom Flutmagazin, wir denken, dass es ja durchaus wichtig ist oder dass da noch ein bisschen mehr dahinter steckt und man sich durchaus auch ein bisschen herausfordernder an das Thema Erotik heranwagen kann. Wir hatten in den letzten Jahren durchaus auch mal witzigere Themen, zum Beispiel Butter bei die Fische war unser Thema letztes Jahr. Und dann dachten wir, wir können dieses Jahr mal mit einem etwas größeren Thema um die Ecke kommen und haben uns eben für Jack/Igitt entschieden und denken, dass man sich auch über diese Ecke dem Thema Erotik ganz wunderbar nähern kann.
Das ist auf jeden Fall was sonst nur wenige Leute machen. Also ich meine, sonst wären solche Bilder wenig prominent irgendwo auf Zeitschriften gedruckt oder so. Wir können ja mal vielleicht noch was anderes uns konkreter anschauen und dann dem näher kommen, was eigentlich ihr Hintergedanke ist. Zum Beispiel, also es gibt ja ganz viele Artikel, die da drin haben, ganz viele Fotos, zum Beispiel eine Fotoserie, nackte Models mit aufgezogenen Schweinsköpfen zum Beispiel oder Menschen, die sich mit Sahne vollschmieren oder mit anderem essen. Und dann gibt es aber auch einiges, das ist dann schon eigentlich ziemlich grenzwertig fast. Also da gibt es dann auch Triggerwarnungen von Ihnen. Zum Beispiel ein Video, also Sie haben da so einen Link zu einem Video drin. Und in diesem Video, da sieht man eine Vulva und aus dieser Vulva wird so rohes Fleisch rausgedrückt. Wieso? Also rohes Fleisch wird geboren. Warum dieses Video? Warum sollte man sich das angucken?
Genau, also diese Arbeit ist von Anna Renner. Unser Heft besteht ja immer aus Einsendungen, die uns zugeschickt werden und dann wählen wir die innerhalb der Redaktion aus, besprechen die auch sehr sorgfältig und bei dem Beitrag haben wir uns natürlich dann auch lange überlegt, inwiefern wir das jetzt in unser Magazin mit aufnehmen können. Das ist auch unser erster Videobeitrag. Wir sind ja ein Printmagazin, aber man kann sich das über einen QR-Code anschauen und ja, natürlich ist dieser Beitrag besonders schockierend. Das ist auch der Beitrag, wo wir bisher mit am meisten Rückmeldungen dazu bekommen haben, ja, weil man einfach sehr explizit und in Nahaufnahme eine Vulva sieht, die rohes Fleisch gebiert und das passt aber ganz wunderbar dann eben zu unserem Thema, weil es ja auf jeden Fall schockiert und ich denke, darum geht es auch im Grunde in diesem Beitrag, dass es eben ein weibliches Geschlecht, das Ekel auslöst. Aber andererseits haben wir ja auch eine gute Mischung dann im gesamten Magazin. Wir haben Beiträge, die sind witzig, wir haben Beiträge, die ringen zum Nachdenken an, die sind einfach nur erotisch und sexy und dann eben auch Beiträge, die tatsächlich hauptsächlich schockieren und daraus ergibt sich dann eine gute Mischung.
Also ich fand es natürlich spannend, mich selber dabei zu beobachten, wie ich da auf was reagiere, weil das ist ja auch eine Grundfrage Ihres Magazins. Also warum ist etwas eklig? Und ich habe schon gemerkt, also manchmal muss ich richtig zusammenzucken, vor allem wenn es um Schmerzen ging. Da habe ich gemerkt, wenn Menschen sich irgendwie schmerzen, so irgendwie eng abgebundene Penisse oder so, das kann ich mir einfach nicht anschauen. Aber genau, klar ist, also Ekel, da reagieren wir alle emotional, das finden wir eher unangenehm. Sie sagen aber in Ihrem Vorwort, dass auch Lust für viele von uns mit unangenehm Emotionen verbunden werden. Das habe ich nicht verstanden. Wieso? Also wie gehört das zusammen? Wir sind doch eigentlich lustgesteuerte Wesen. Wie meinen Sie das?
Ja, da würde ich mich einfach darauf beziehen, dass Lust ja für viele Menschen trotzdem auch immer noch mit Scham verbunden ist und ja, wir nicht immer frei darin sind, unsere Lust auszudrücken und dadurch wird es ja dann eben auch, kann es ja unangenehm werden, je nach Sexualität, Neigung, Fetisch, Kink, was auch immer und genau, und wir mit unserem Magazin wollen dem eben einen Raum geben, dass Leute dem Ausdruck verleihen können und das eben nicht unangenehm sein muss oder nicht schambehaftet sein muss und ja.
Also sie wollen öffnen, sie wollen irgendwie also von Scham befreien und das Eklige ja eben nicht nur als negativ abstempeln, und sie sagen ja auch, es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen, weil man neue Perspektiven findet und so. Das kann ich auch irgendwie alles verstehen, so vom Kopf, aber ich finde es schon spannend in so einem Erotikmagazin, weil ich, da will ich mich ja eigentlich vielleicht fallen lassen in so eine sinnliche Welt oder so. Das konnte ich bei dem Magazin jetzt nicht unbedingt, weil, naja, ich werde herausgefordert. Das finde ich aber auch spannend. Also wie bringen Sie denn so quasi Kopf und Erkenntnis zusammen mit Lust und Sinnlichkeit?
Ja, dadurch, dass wir ein Erotikmagazin sind oder uns auch so nennen, denken viele Leute wahrscheinlich da an klassische Porno-Hefte, die ja auch oft irgendwie eher so in so eine Schmuddelecke gesteckt werden, die sind dann irgendwie sehr leicht zugänglich und ja, die erregen schnell und werden dann aber auch wieder weggelegt. Und wir von Flut wollen aber durchaus auch ein bisschen anregen, dass man das Heft ja nicht nur in einem Rutsch durchblättert, sondern es vielleicht auch mal wieder aufschlägt, weglegt. Es gibt viele Texte, es gibt viele Bilder, es gibt weiterführende Links. Also es ist durchaus ja ein Magazin, womit man sich ein bisschen länger beschäftigen kann und dann auch darüber hinaus mit Menschen ins Gespräch kommen kann und dadurch einfach nochmal ein bisschen vielfältiger auf das Thema Erotik blicken kann und darüber nachdenkt.
Ein sehr spannender Ansatz vom Flut-Magazin. Wir haben gesprochen mit der Redakteurin und mit der Herausgeberin Franziska Schaden über die aktuelle Ausgabe, die heißt Jak Igitt und die ist soeben erschienen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Den Nobelpreis für Physik erhalten in diesem Jahr der Franzose Alain Aspin, der US-Amerikaner John F. Clauser und der Österreicher Anton Zeilinger. Wie die schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt gab, werden die drei Wissenschaftler für ihre Forschungen auf dem Gebiet der Quantenphysik ausgezeichnet.
Mit ihrer Forschung haben die drei Physiker wichtige Grundlagen geschaffen, beispielsweise für die Verschlüsselung von Nachrichten oder Quantencomputer. Diese Hochleistungsrechner werden unter anderem im Bereich Medizin eingesetzt für die Entwicklung von Medikamenten. Alle drei Forscher haben sich mit Quantenmechanik beschäftigt. Einer der drei Preisträger, der Österreicher Zeilinger, sorgt seit Jahren für Aufsehen mit der Teleportation kleinster Teile, den Quanten.
Aus Stockholm berichtete Sophie Donges. Altbundeskanzlerin Angela Merkel wird vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen für ihre Rolle in der Flüchtlingskrise 2015 ausgezeichnet. Am 10. Oktober erhält die ehemalige Regierungschefin den Nansen-Flüchtlingspreis, der nach dem norwegischen Entdecker, Wissenschaftler, Diplomaten und Humanisten Fridtjof Nansen benannt und mit 150.000 US-Dollar dotiert ist. Aus Genf Katrin Hondl.
UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi lobte die Entschlossenheit der damaligen Bundeskanzlerin, sich für den Flüchtlingsschutz, für Menschenrechte, humanitäre Grundsätze und das Völkerrecht einzusetzen. Angela Merkel habe großen moralischen und politischen Mut bewiesen, sagte Grandi in Genf. Sie habe gezeigt, was erreicht werden kann, wenn Politiker den richtigen Weg einschlagen und sich um Lösungen für die Herausforderungen der Welt bemühen, statt Verantwortung auf andere abzuwälzen.
Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland gehören laut einer Studie der OECD international zu den Spitzenverdienern. Nur in Luxemburg könnten Lehrer noch mehr verdienen, sagte OECD-Direktor Andreas Schleicher in Berlin. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung untersuchte den Bildungsbereich in 45 Ländern. Danach liegt die Zahl der Unterrichtsstunden in Deutschland unter dem internationalen Durchschnitt. Gründe für den Lehrermangel sind laut Schleicher die fehlende Arbeit im Team, zu wenige Möglichkeiten der individuellen Arbeit mit Kindern und zu wenige Entwicklungsmöglichkeiten. Es erweise sich, dass die Attraktivität des Lehrerberufs nicht nur an der Bezahlung liege, schlussfolgerte die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien. Nötig seien bessere Personalentwicklungschancen und mehr Möglichkeiten zur Weiterbildung, so die CDU-Politikerin. Auch die fehlende gesellschaftliche Anerkennung des Berufs sei ein wichtiger Grund, weshalb Lehrer fehlten.
In Berlin wird die Clubszene gerade ziemlich besonders gefeiert. Es gibt da nämlich einen neuen Preis, eine neue Auszeichnung. 40 Berliner Clubs haben die bekommen. Gerade läuft ja der Tag der Clubkultur, wobei Tag der Clubkultur ein bisschen irreführend ist, weil es ist nicht nur ein Tag, es ist eine ganze Woche der Clubkultur, die gerade läuft. Das wurde vor 2 Jahren ins Leben gerufen, dieser Tag der Clubkultur, als die Pandemie kam und viele Clubs um ihre Existenz kämpfen mussten. Und in diesem Jahr macht man eben eine ganze Woche draus. Es ist die Woche der Clubkultur und es gibt ganz viele Partys, Performances, Ausstellungen. 40 Clubs stellen sich davor. 40 Clubs haben jeweils 10.000 Euro bekommen, um eben gemeinsam drüber nachzudenken, wie Clubkultur weiter gestaltet werden kann für die Zukunft und was da für Clubs ausgewählt wurden. Darüber spreche ich jetzt mit einem der Juroren für diesen Preis, mit Nico Adomako, der für uns nicht nur was über die Clubszene hier in Berlin sagen kann, sondern auch über die Clubszene in Ghana, wo er sehr viel unterwegs ist. Herzlich willkommen, Nico Adomako.
Hi. Freut mich, hier zu sein. Danke.
Ja, sehr gerne. Erstmal vielleicht kurz zu Ihnen und Ihrer Arbeit, weil Sie sind DJs. DJs, Sie bewegen sich viel zwischen Ghana und Berlin. Wie würden Sie das zusammenfassen? Also was macht Ihre Arbeit aus? Wie verbinden Sie das?
Ja, Musik ist wahrscheinlich natürlich der gemeinsame Nenner für alles. Mhm. Ich habe viel gelernt in den letzten Jahren hier in Berlin durch Veranstaltungen, die ich geführt habe. Natürlich auch durchs Auflegen als DJ, wofür man mich wahrscheinlich am meisten kennt. Ja. Und diese ganze Erfahrung und das Know-how, was ich hier zusammengeführt habe, versuche ich gerade in Ghana eine kleine Plattform für kreative Szene dort zu schaffen, besonders Musik natürlich.
Okay, cool. Da würde ich auch gerne nachher nochmal drüber sprechen, wie genau die Arbeit da aussieht. Erstmal nochmal zu diesem Tag der Clubkultur, diese Woche der Clubkultur. Ja. Sie waren Teil der Jury. Sie haben 40 Clubs ausgewählt, die jetzt quasi ausgezeichnet wurden und die Geld bekommen haben.
Genau.
Nach was für Kriterien haben Sie denn ausgewählt? Es gibt so viele Clubs in Berlin, das ist wahrscheinlich überhaupt nicht leicht. Also was für Clubs sind auszeichnungswürdig?
Also es waren hauptsächlich Kollektive, die sich beworben haben und dann natürlich einige Clubs. Es war relativ schwer, dann nur auf 40 zu kommen. Es gab reichlich an Bewerbungen, ich glaube insgesamt 180, was um einiges mehr war als letztes Jahr. Wir hatten das Kriterium Shaping Spaces und Growing Roots. Also es ging dann natürlich um welche Kollektive oder Clubs sozialen Raum schaffen für Begegnungen und die Berliner Werte mittragen und neu kreieren.
Mhm. Haben Sie da vielleicht ein konkretes Beispiel für einen Club oder zwei, die das besonders gut machen?
Es ist schwer, jetzt nur zwei Beispiele zu nennen. Refuge Radio, Online-Radiostation in Neukölln, die es seit 2-3 Jahren gibt. Und die haben eine extrem starke Plattform geschaffen für DJs, Artists, neu und alt, und die dann zusammen auf einen gemeinsamen Nenner gesehen werden. Mhm. Und natürlich, weil es Online-Radio ist, geht es in die ganze Welt. Es ist ein starker Austausch, den die da kreiert haben.
Okay, also es sind nicht nur Clubs, die ausgezeichnet werden, sondern auch Projekte, die irgendwie die Clubkultur stärken,
genau,
sozusagen.
Genau.
Ja. Sie stecken da ziemlich drin, ist ja immer so diese große Frage jetzt in dieser Pandemie oder so, vielleicht nach der Pandemie, aber irgendwie stecken wir ja noch drin. Würden Sie denn sagen, sind wir wieder da in Berlin, wo wir vor 2,5 Jahren waren? Ist es genauso lebendig und vielfältig?
Ich würde sagen, es ist ein bisschen lebendiger auf jeden Fall geworden und vielfältiger, da natürlich bestimmte Themen angesprochen worden sind während den 2 Pandemienjahren. Mhm. Aber ich würde, glaube ich, auch sagen, wahrscheinlich stressiger, da natürlich die Gefahr besteht, dass es alles wieder vorbei sein kann aus dem Nichts. Und wahrscheinlich alle, die im Nachtleben arbeiten, versuchen, so viel aus der Zeit rauszuholen, die bevorsteht, wie möglich.
Inwiefern denn vielfältiger und lebendiger? Also meinen Sie, ist vielfältiger und lebendiger als vor der Corona-Zeit?
Also es gab so sagen wir, die letzten 2 Jahre bevor der Corona-Zeit ging die Clubszene in so eine bestimmte Richtung, auch durch Gentrifizierung, Clubs sterben und dadurch, dass, wie gesagt, bestimmte Themen angesprochen worden sind und Dialoge geführt worden sind, in der Pause sozusagen, war es ein kleiner Reset, um ein bisschen sich neu aufzustellen und offener zu sein für die Leute, die das Nachtleben am Leben erhalten.
Okay, also schon auch irgendwie ganz gut. Oder vielleicht auch so eine Woche der Clubkultur. Das hätte es wahrscheinlich vor 3 Jahren auch nicht gegeben. Ne? Das
genau.
Ist auch was Neues sozusagen.
Genau, das ist ja eine der schönen Sachen, die daraus entstanden sind.
Ja. Ich finde es so spannend, weil Sie ja einerseits von innen draufblicken, aber vielleicht ja auch ein bisschen von außen, weil Sie so viel eben auch in Accra und Ghana unterwegs sind.
Ja.
Wie ist es denn, also wenn wir jetzt mal auf Accra gucken oder auf Ghana allgemein, wie ist denn da die Lage für die Clubkultur jetzt nach 2,5 Jahren Pandemie?
Aber ich glaube, so Clubkultur muss man in Ghana umdenken, weil Clubkultur ist was komplett anderes als hier in Berlin. Und, Clubs in Ghana sind wesentlich mainstreamiger. Da geht es eigentlich darum, Alkohol zu verkaufen, gesehen zu werden. Und dann die Underground-Szene, die wir sie hier kennen, die findet eigentlich eher auf der Straße statt, lokale Bars. Also man muss eigentlich mehr ja, forschen, was passiert.
Ich finde spannend, dass Sie da so eine Art Brücke sind. Wir können ja vielleicht auch mal reinhören in die Musik, die Sie gerne auflegen, die vielleicht auch so eine Art Brücke ist. Wir hören mal einen kurzen Ausschnitt. Das ist Musik, die oft läuft, wenn Sie auflegen.
Auf jeden Fall, ja.
Wie würden Sie denn diese Verbindung beschreiben, irgendwie zwischen Berliner Elektro-Club-Szene oder so und Accra? Also gibt es da viel Einfluss sozusagen in beide Richtungen? Ist es so ein, wie sieht die Zusammenarbeit aus?
Also ich könnte jetzt von mir als DJ sprechen. Wenn ich jetzt bestimmte Sets spiele, mein Einfluss geht von Berlin natürlich, elektronische Musik. Aber da ich natürlich afrikanische Wurzeln habe, befasse ich mich gerne in meinen Sets damit und habe dann so viele Einflüsse natürlich wie möglich und erstelle sozusagen dann irgendwas Diverses, was beide Welten zeigt.
Okay, und ist das was, was auch allgemein passiert in Berlin? Kann man das über Ihren Tellerrand hinaus auch sagen?
Also ja, ich würde schon sagen, dass einige Artists, Kollektive jetzt auch natürlich eine bessere Plattform oder mehr Sichtbarkeit haben und mutiger sind, ihre Wurzeln darzustellen und natürlich auch, wie sie musikalisch mit den Alltag spielen.
Nico Adomako, DJ aus Berlin mit ghanaischen Wurzeln, der viele Projekte realisiert zwischen Berlin und Ghana und der uns über den jetzigen Stand der Clubkultur erzählt hat. Er war nämlich Jury, Teil der Jury, die jetzt gerade 40 Berliner Clubs ausgezeichnet hat zum diesjährigen Tag der Clubkultur. Und ja, ich sage vielen Dank, Nico Adomako.
Danke auch.
Und wer da noch ein bisschen mehr sehen möchte, also dieser Tag der Clubkultur, der läuft, wie gesagt, eine ganze Woche. Gestern ging es los und es läuft noch bis Sonntag. Wir alle haben es körperlich gemerkt in den letzten Wochen, es gibt einen großen Unterschied zwischen einem Sommerabend und einem verregneten, windig-stürmischen Herbstabend. Da will man plötzlich wieder drin sein und will sich's gemütlich machen, vielleicht mal eine Serie gucken. Und dann ist nur die Frage, was für eine Serie? Und damit Sie sich da jetzt nicht durch dutzende Serien durchklicken müssen und dann vielleicht eh irgendwie nach 3 Minuten wieder die nächste anklicken, wir haben 2 Tipps und zwar von Simone Schlosser.
Was ist es nur mit dieser Sissy? Im Kino, als Buch, auf RTL, überall taucht sie gerade wieder auf. Gut, es gibt einige Jubiläen, 185. Geburtstag, 125. Todestag, das sind keine wahnsinnig runden Zahlen, aber irgendeinen Grund muss es ja geben für diese ganzen Neuerzählungen, denn an der Geschichte kann es nicht liegen. Oder doch? Im Grunde hat Sissy alles, was eine erfolgreiche Serie braucht. Opulente Kostüme, politische Intrigen und eine ambivalente weibliche Hauptfigur. Mit anderen Worten, es ist die perfekte Mischung aus Bridgerton, Game of Thrones und The Crown. Welcher Streaming-Algorithmus würde da schon Nein sagen? Und so startet jetzt auch Netflix mit seiner Sissy, Elisabeth.
Seine Majestät, der Kaiser.
Und das ist Sissy, Elisabeth.
Die Geschichte ähnelt der in den früheren Filmen. Der Kaiser soll heiraten, doch anstatt für die brave Helene entscheidet er sich für die jüngere Schwester, das schwarze Schaf der Familie. Elisabeth ist jung und unangepasst. Sie reitet barfuß und ohne Sattel, kann besser schießen als der russische Zarensohn und sie sagt, was sie denkt. Etwa, wenn 2 alte weiße Männer vor der Hochzeit ihre Jungfräulichkeit überprüfen. Am Hof eckt sie mit ihrem Verhalten an. Besonders bei der strengen Schwiegermutter. Denn die will nur eins von ihr.
Ein Kind zu bekommen, ist harte Arbeit.
Ich weiß, was es bedeutet. Meine Mutter hat 8 Kinder.
Aber hier geht es um den Thronfolger. Es ist deine einzige Aufgabe. Erfülle sie, bevor du dir eine weitere suchst.
Die Netflix-Variante von Sissy ist weitgehend unterhaltsam. Was auf die Dauer der 6 Folgen allerdings nervt, die Serie gefällt sich ein bisschen zu sehr darin, das moderne Pendant zur Romy-Schneider-Trilogie zu sein. Denn gerade dort, wo es drauf ankommt, ist das Update ausgeblieben. Franz und Sissy lieben sich, die Ehe ist das Ziel aller Frauen und in der Monarchie herrscht Glamour. Wirklich modern wäre es gewesen, die Geschichte mal so zu erzählen, wie sie vermutlich eher war. Eine minderjährige Frau wird mit ihrem stoffeligen Cousin verheiratet und zerbricht am Körperkult um ihre Person. Was der Algorithmus wohl dazu gesagt hätte?
Ich hoffe, die Menschen werden sich daran erinnern, dass ich eine gute Kaiserin war. Und nicht, welche Frisur ich hatte. Aber sicher.
Was auch immer gut ankommt beim Algorithmus? Food-Dokus. Also Serien, in denen es um nichts anderes geht, als möglichst kleine Portionen möglichst dekorativ anzurichten. Der reine Happy Place. Ums Essen geht es auch in der Serie The Bear. Allerdings auf komplett andere Weise. Diese Serie ist der pure Stress. Und das, obwohl niemand bedroht wird, es keinerlei Ungeheuer gibt und die Welt nicht kurz vor dem Untergang steht. The Bear spielt zu fast 100% in einer Küche. Nur ist die eben nicht in einem Sternerestaurant, sondern in einem Sandwichladen. The Original Beef of Chicagoland.
Okay, Chefs, listen up. I'm gonna turn on the to-go's in 10 minutes, so we're gonna count off, all right?
Hauptfigur ist Carmen, genannt Cami Versato. Ein talentierter Jungkoch mit tätowierten Armen und einer Reihe unaufgearbeiteter Probleme, der in den besten Restaurants der Welt gearbeitet hat und nun zurück ist in Chicago, um den Laden seines verstorbenen Bruders zu übernehmen. Der ist allerdings eine ziemlich trostlose Angelegenheit, denn nicht nur ist das Restaurant komplett unorganisiert, es steht auch noch kurz vor der Pleite. Und so beginnt die Serie damit, dass Cami die eigenen Spielautomaten plündert, um damit eine Lieferung Fleisch zu bezahlen. Was er anschließend daraus zaubert, mit seinen Fine-Dining-Kenntnissen, das grenzt dann aber doch an Food-Porn. Und so geht es in dem Rest der Serie darum, wie sich das miteinander vereinbaren lässt. Seine Ansprüche an den Laden, die Erwartungen der anderen und die Gefühle rund um den Tod des Bruders.
You're the most excellent CDC at the most excellent restaurant in the entire United States of America. So, what are you doing here, I guess?
Making sandwiches.
The Bear ist brillant. Wie die Serie gespielt ist, wie sie inszeniert ist, da passt alles zusammen. Dabei hat sie gerade mal 8 Folgen, die jeweils nur so eine halbe Stunde lang sind. Aber in dieser kurzen Zeit erzählt die Serie mehr als die meisten anderen in mehreren Staffeln. Und so hält man in der vorletzten Folge förmlich die Luft an, wenn sich in einer einzigen Kameraaufnahme nochmal alles entlädt, was sich davor an Emotionen angestaut hat. Eine Serie, wie sie selten geworden ist in Zeiten der Algorithmen.
The Bear und die Kaiserin, 2 Serientipps von Simone Schlosser hier in Deutschlandfunk Kultur.